Ich freue mich, in die Serie mit euch zu starten, «Starke Frauen der Bibel». Und ja, wenn ich so das Alte Testament so ein bisschen durchgehe, wie Hannah schon gesagt hat, es gibt so viele Geschichten mit Frauen, was die gemacht haben. Und das ist erstaunlich, weil im Alten Testament Frauen sehr untergeordnete Rolle hatten. Und wir werden noch neben der Tamar etwas hören über die Lea, über die Maria, über Tabitha. Es sind Frauen wie du und ich. Mit Kämpfen, mit Fehlern. Es sind starke Frauen wie du und ich. Und die gute Nachricht ist, auch starke Männer können von diesen starken Frauen etwas lernen. Weil ich glaube, die haben uns etwas zu sagen heute Morgen. Ich freue mich, euch die Geschichte von der Tamar zu erzählen. Wer von euch kennt die Geschichte? Cool, es kennen sie nicht alle. Das finde ich besonders cool, mal eine Geschichte zu erzählen, die nicht schon alle kennen. Die Geschichte steht im 1. Mose 38. Sie ist mitten in der Josefs Geschichte. Im Kapitel vorher kommt Josefs Geschichte und im Kapitel nachher kommt Josefs Geschichte. Dort irgendwo reingequetscht. Und sie hat zwei Hauptpersonen, der Juda und Tamar. Und ich fange mal mit dem Juda an, ihn einfach vorstellen, weil da kommt man ein bisschen raus, hat man ein bisschen den Zusammenhang. Der Juda ist der Bruder von Josef. Und der Juda war genau der, der gesagt hat, wisst ihr was, da kommen ismaelitische Händler, jetzt verkaufen wir den Josef an die als Sklave. Er hat genau die Idee gehabt und hat das umgesetzt. Und im 1. Mose 38 am Anfang lesen wir, der Juda ist weggegangen von daheim. Und soweit ich weiß, ist das nicht normal gewesen, dass Söhne weggehen von ihren Vätern. Und man muss davon ausgehen, er ist geflüchtet. Er hat es nicht mehr ausgehalten daheim. Er hat eine kananitische Frau geheiratet. Und die zwei hatten drei Söhne gehabt. Der Er, der Onan und der Sheila. Jetzt kommen wir noch zu der Tamar. Von der Tamar weiss man eigentlich gar nichts. Man geht davon aus, dass sie eine Kananiterin war. Und in dieser Zeit war es normal, dass Frauen sehr jung verheiratet worden sind, eigentlich noch als Teenies, und dass ihre Bestimmung war, Kind zu gebären. Das war eigentlich ihr Auftrag, ihre Bestimmung, vor allem Söhne zu gebären, weil die haben ihnen nachher auch die Zukunft gesichert. Und der Juda hat Tamar ausgewählt für seinen ältesten Sohn, den Er. Und das heisst, er hat einen Brutpreis gezahlt und Tamar hat ihre Eltern verlassen und ist zu ihren Schwiegereltern gegangen. Vom Er heisst es, dass er bös war. Und weil er so bös war, hat Gott ihn sterben lassen. Tamar hat noch kein Nachkommen gehabt. Sie ist Witwe geworden. Und zu dieser Zeit war es normal, dass, wenn der ältere Sohn gestorben ist, dass der Vater nachher stellvertretend für den älteren Sohn der Frau den jüngeren Sohn gibt und dass der jüngere Sohn nachher dem älteren Sohn Nachkommen verschafft. Kommen wir da raus? Ist ein bisschen kompliziert. Also hat der Juda den Onan, den Tamar, gegeben als Mann. Aber der Onan hat gefunden, ich habe überhaupt keinen Bock, meinem grösseren Bruder Kind zu beschaffen und hat den Samen auf den Boden gelassen. Das heisst so schön in der Bibel. Und das hat Gott nicht gefallen. Also hat er auch den Onan sterben lassen. Und wieder war Tamar Witwe. Der Juda hat Tamar gesagt, der Sheila ist noch zu jung. Ich gebe dir nicht den, wenn er grösser ist. In Tat und Wahrheit hat der Juda aber nicht vor, ihr den Sheila zu geben, sondern er hat Angst gehabt, dass der auch noch sterben würde. Und der Juda hat Tamar heimgeschickt zu ihren Eltern, weil er ja niemand mehr gehabt hat für sie. Und so hat sie in ihren Witwenkleidern heim zu ihren Eltern warten. Sie hatte sonst keine andere Möglichkeit. Nach einiger Zeit ist Judas seine Frau gestorben. Und er ist zur Schafschur nach Timna gegangen. Tamar hat von dem gehört. Und in der Zwischenzeit hat sie auch gewusst, dass der Schela längst erwachsen ist, aber nicht ihr Mann geworden ist. Dass diese Chance auch vorbei ist. Also hat sie sich entschieden, sich zu verkleiden als Prostituierte. Sie ist am Wegrand gesessen, auf dem Weg nach Timna, und hat gewartet, bis der Juda kommt. Und tatsächlich, der hat angebissen und hat mit ihr geschlafen. Er hat ihr ein Geisenböckchen angeboten als Lohn. Und Tamar hat gesagt, Moment mal, du gibst mir ein Pfand, weil er hat jetzt nicht gerade ein Geisenböckchen unter dem Arm gehabt. Und sie hat den Siegel, die Schnur und den Stab von ihm wollen. Später hat der Juda das Geissenböckli wollen bringen. Er hat aber die Prostituierte am Wegrand nicht mehr gefunden. Und es ist ihm gesagt worden, da hat es noch nie eine Prostituierte gegeben. 3 Monate später ist rausgekommen, Tamar ist schwanger. Sie hat Hurerei betrieben. Und der Juda hat gesagt, die dürfen wir verbrennen. Und auf dem Weg dorthin, wo sie hat verbrannt werden sollte, hat sie dem Juda den Stab, den Siegelring und die Schnur gegeben und gesagt, von dem Mann sind meine Kinder. Und da heisst es im 1. Mose 38, Vers 26, da erkannte es Juda und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Und, was ich jetzt vorhin noch unterschlagen habe, Tamar ist tatsächlich schwanger geworden und sie hat Zwilling bekommen und ist am Leben geblieben. Sie ist nicht umgekommen. Bleiben wir einmal schnell bei der Tamar. Also die Geschichte ist fertig. Bleiben wir noch einmal schnell bei der Tamar. Habt ihr es vor euch? Ein Mädchen, Teenager, 14, 15, die Frau wird 2-mal verheiratet. Einmal mit einem bösen Mann, einmal mit einem Mann, der ihr nicht zum Recht verhelfen will. Sie wird 2-mal Witwe und ist wieder allein. Ihr Schwiegervater verspricht ihr den jüngsten Sohn und hält sein Versprechen nicht. Er schiebt sie ab ins Elternhaus. Sie merkt, dass der Schela, der jüngste Sohn, längst erwachsen ist. Sie hat keine Zukunftsperspektive. Sie ist als Witwe ohne Nachkommen in der untersten sozialen Schicht und auf dem Abstellgleis. Zudem besteht noch die Anklage, dass sie die Schuld ist am Tod von ihren 2 Ehemannen. Und sie trägt keine Schuld. Sie ist einfach in diese Situation hineingekommen. Eine schreiende Ungerechtigkeit ist das. Vielleicht kennt ihr das. Eine so schreiende Ungerechtigkeit, wo mir etwas inne ist und nichts dafür kann. Die Frage ist, wie geht Tamar mit dieser Ungerechtigkeit um? Sie geht nicht auf. Sie hält an der Bestimmung fest, ihrem Ex-Mann Kind Erbe zu verschaffen und sich eine Zukunft zu sichern. Und in dieser Verzweiflung inne ist sie zu allem parat. Sie riskiert alles. Sie riskiert ihr Leben. Sie riskiert ihren Ruf. Sie geht als Prostituierte dort an den Weg und riskiert alles. Aber Gott verschafft ihr Recht. Sie wird schwanger und sie kommt 2 Kinder über. Und ihre Zukunft ist gesichert. Was bewirkt der Tamar ihr Handeln beim Juda? Vielleicht noch mal schnell als Erinnerung. Der Juda ist der, der seine Brüder verkauft hat, mit seinen Söhnen irgendwie nicht klar gekommen ist. Die einen sind böse und der andere schaut nicht fürs Recht. Er hat seine Schwiegertochter im Stich gelassen Und das war ja noch ein bisschen abergläubig. Er hat geglaubt, dass Tamar irgendwie etwas macht, dass die Söhne von ihm sterben. Also, hat es nicht so auf die Reihe gebracht, oder? Und von ihm lesen wir, eben, wo er sagt, Tamar ist gerechter als ich. Und er hat sie am Leben genommen. Und er ist klar geworden. Es heisst, er hat nicht mit ihr geschlafen. Also er hat nicht irgendwie so ein bisschen Hin und Her gehabt, sondern er hat sie am Leben gelassen und er ist klar gewesen fürs Weitere. Und wenn wir nachher weiterlesen in dieser Josefsgeschichte, dann lernen wir einen anderen Juda kennen. Da lernen wir einen Juda kennen, der für seine Brüder einsteht und sagt, nimm mich gefangen oder bring mich um, anstatt meine kleinen Brüder. Ich bürge mit ihm, für ihn, mit meinem Leben. Irgendetwas ist passiert beim Juda. Wir wissen nicht genau wann, aber es sieht fast so aus, als hätte die Tat von der Tamar den Juda zur Umkehr geführt. Und Gott hat ihn extrem gesegnet. Am Schluss tut der Jakob so Segen verteilen alle seine Söhne. Und der Juda ist der, der fetteste, grösste Segen überkommt. Und von ihm sind nachher alle Könige abgestammt und ist auch Jesus abgestammt. Also Gott hat ihn extrem gesegnet. Vielleicht noch etwas Kurzes, das habe ich vorhin vergessen. In der Tamar, ihrem kananitischen Brüch oder sagen wir im altorientalischen Gesetz, dort war wie das erlaubt gewesen, dass der Schwiegervater seiner Schwiegertochter Söhne verschafft. Also das war normal gewesen im altorientalischen Gesetz. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Also rein dieser Aspekt war für Tamar nicht falsch gewesen. Aber natürlich, sie hat den Juda überlistet, hat ihn hinters Licht geführt. Genau, das noch schnell als Ergänzung. Wie geht der gerechte Gott mit der Ungerechtigkeit in der Tamar, ihrem Leben, um? Macht er überhaupt etwas? Schauen wir mal genau hin. Gott lässt den Ehr sterben. Den Ehr, der ziemlich sicher nicht gut umgegangen ist mit der Tamar. Er lässt den Onan sterben, der ihr nicht zum Recht verhilft. Auch die Schwiegermutter von der Tamar stirbt. Sonst wäre der Juda ziemlich sicher nicht auf die Prostituierte eingegangen. Oder wäre das kein Weg gewesen, wie sie zu ihrem Recht gekommen wäre. Und obwohl die Tat von der Tamar ein bisschen fragwürdig ist, segnet sie Gott extrem. Er gibt ihr, er macht, dass sie genau an dem Tag, wo der Juda geht, Schaf scheren, fruchtbar ist und dass sie gerade schwanger wird, dass sie Zwilling überkommt und auch sie wird zu der Stammmutter von Jesus. Er gibt ihr Würde. Er schaut für ihr Recht. Krass, wie Gott eingreift ins Leben von dieser kananitischen Frau. Wisst ihr, was ich meine? Die nicht so viel Wert hat. Und sie wird so geehrt, dass sie in Matthäus 1, Vers 2 bis 3 in dem Stammbaum von Jesus sogar vorkommt. Dort heisst es, Abraham war der Vater von Isaac. Auf Isaac folgt in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda, Juda und Peres. Peres und Serach waren die Söhne Tamars. Ja, und eigentlich ist es nicht normal, dass eine Frau in einem Stammbaum vorkommt. Aber sie ist vorgekommen. Was können wir von dieser Geschichte lernen? Ich glaube, wir können lernen, Gott ist barmherzig und gnädig. Er war so barmherzig mit der Tamar. Und so gnädig mit dem Juda, der so viel Mist gemacht hat. Und Gott ist gnädig und barmherzig mit dir und mit mir. Ich habe das gerade in der letzten Zeit erlebt. Vielleicht haben es die einen schon gesehen. Johanna ist am Umstöckeln. Sie hat den Mittelfuß Knochen gebrochen. Jana ist übrigens meine Tochter, 6. Und wir waren draussen. Die Kinder erzählten reingehen. Jana hat gesagt: Mami, ich muss dir etwas zeigen. Schau mal, wie von hoch oben runter ich kann gumpen. Und irgendwie, ich hatte den Fokus von, ha, die Kinder müssen rein. Also, mach noch schnell, Johanna. Und Johanna ist dort auf dem Klettergerüst oben gestanden. Sie hat noch ein bisschen gezögert. Ich hatte den Fokus gehabt, die Kinder müssen rein. Also, gump, Johanna. Sie ist gesprungen und hat den Fuß gebrochen. Und ich sage euch, das ist für mich unglaublich gewesen. Irgendwo, ich habe sie lassen springen, wo ich im Nachhinein muss sagen, es war einfach zu hoch gewesen. Und ich habe sie nicht beschützt. Ich habe meine Tochter nicht beschützt, sondern ich habe sie aufgefordert, dort runterzukumpen. Und irgendwie habe ich, glaube ich, einen Teil. Ich habe gewusst, Gott vergibt. Er macht etwas Gutes daraus, habe ich gewusst. Aber ich habe, glaube ich, einen Teil von meinem Herz in eine Schublade reingetan und zugemacht. Und da habe ich auch eine Predigt vorbereitet. Habe es Reto mal vorgetragen. Habe es Reto noch mal, habe es abgeändert und Reto noch mal vorgetragen. Und dann habe ich gemerkt, irgendetwas von meinem Herz ist nicht mehr da, ist wie blockiert. Und gestern Morgen, yes, Gott ist gut. Gestern Morgen hat Gott zu mir geredet und er hat gesagt, ich habe dich schon ein paar Mal daran erinnert, Johanna ist unter meinem Schirm. Das hat er mir schon vor der Geburt gesagt. Und ich habe dich gesetzt als Mami von der Johanna und das ist gut so. Und du kannst das. Und dort, wo du es nicht kannst, dort bin ich da, dort schaue ich. Und weißt du was? Zusammen schaffen wir das. Gott ist barmherzig und gnädig. Vielleicht fragen wir uns, wieso hat Gott den Er und den Onan sterben und mit dem Juda und dem Tamar ist er so gnädig? Und ich glaube, das ist, Gott schaut das Herz an. Im 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott, der Herr, aber sieht das Herz an. Er hat Umkehr gesehen vom Juda und er hat ihn begnadigt. Und er hat das Herz gesehen von der Tamar, das verzweifelte Herz, das keine Lösung gesehen hat und wo der, der sie können, mutig reingestanden ist. Und er hat ihr zum Recht verholfen. Und wenn wir in dem Stammbaum noch etwas weitergehen, hat es noch andere Frauen, die dort vorkommen. Und eins ist Rahab. Rahab war eine Prostituierte und sie hat vom Volk von Jericho gehört. Und Gott hat das Volk von Jericho vernichten. Also sie war bestimmt, umzukommen. Und dann war sie noch Prostituierte. Also nichts, wo Gott hat gefallen konnte. Aber er hat ihr Herz gesehen. Er hat gesehen, wie sie Ehrfurcht hat vor ihm. Und er hat gesehen, wie sie durch das die Kundschafter, die Israelitischen, versteckt hat. Und er hat sie begnadigt. Er hat sie, hat ihre Würde gegeben. Er hat sie ins Volk Israel hineingenommen. Und wisst ihr, was mich begeistert? Manchmal hat man das Gefühl, im Alten Testament ist der Gott vom Gesetz, der klar durchgreift, der keine Gnade hat. Im Neuen Testament ist der Gott, der Gnade hat. Aber wenn wir die Bibel schauen, der ist da durch die ganze Bibel, durch wie einen roten Faden. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott schaut das Herz an. Und er schaut das Herz an vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, und noch heute schaut er das Herz an. Er schaut dein und mein Herz an. Er schaut, ist das Herz bußfertig? Ist das Herz irgendwo hilfsbedürftig? Ist das Herz parat zu lehren? Und das, er sieht noch viel tiefer. Vielleicht verstehen wir unser Herz manchmal nicht, aber er schaut dort, was da in uns innen ist. Mögt ihr noch? Ein weiterer Punkt ist, Gott hält seine Versprechen. Gott hat dem Abraham versprochen, ich werde dir so viel Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Und ich glaube, er hat das gedacht und denkt, der Tamar gebe ich gerade Zwilling, dass das vorwärts geht mit dem grossen Volk. Und da steht noch etwas anderes. Er hat gesagt am Abraham, ich bin dein Gott und der Gott von deinen Nachkommen. Und er hat sich daran erinnert, ich bin der Gott von deinen Nachkommen. Ich bin der Gott vom Juda und ich bin der Gott von der Tamar. Weil Tamar ist ins Volk Gottes innen verheiratet wurde. Und wenn er sagt, ich bin der Gott, ich bin dein Gott, dann nachher, dann setzt er sich ein für uns. Dann sind wir ihm nicht egal. Dann verschafft er uns Recht, dann ist er gnädig. Weil er sagt, ich bin dein Gott. Und Gott sagt, ich will auch dein Gott sein. Und wie kann das passieren, dass der Gott sagt, du gehörst zu meiner Familie? Im Johannes 1, Vers 12 heißt, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also wenn wir Gott in unser Herz aufnehmen, wenn wir ihm die Leitung übergeben für unser Leben, wenn wir das annehmen, dass Jesus für alle Mist, die wir gebaut haben, gestorben ist, dann kommen wir in den Status, wo Gott sagt, ich bin dein Gott. Und die Verheißungen, die ich gemacht habe, die Versprechen, die ich gemacht habe, die gelten dir. Vielleicht auch noch ein kleines Beispiel. Ich bin als Kind mal mit dem Auto vom Auto angefahren worden und etwa 2 Jahre später ist ein Nachbarskind tödlich verunfallt in der gleichen Strasse, wo wir gewohnt haben. Und das hat in mir Angst ausgelöst. Ich hatte Angst, meine Eltern verunfallen und sterben. Und wenn der zum Beispiel, mein Vater war Lehrer, ist am Mittag heimgekommen, wenn es der 11:45, 10:12, 12 geworden ist, bin ich um den Tiger geschaut, ist er heimgekommen? Bin da hinten gesessen. Jetzt habe ich etwas gehört. Ist er heimgekommen? Oder wenn meine Mutter am Abend fort ist, das war ganz schlimm für mich, weil ich dachte, dass ich nicht mehr heim komme. Und irgendwann habe ich begriffen, Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich muss nicht Angst haben. Weil bei mir ist es so eingegangen, dass ich gewusst habe, wenn ich Angst habe, dann passiert nichts. Also habe ich mal Angst. Kommen wir da raus? Genau. Und ich habe wie auch von lernen, ich muss nicht Angst haben. Und heute erzählen mir manchmal andere Frauen, manchmal habe ich ein bisschen Angst, wenn mein Mann nicht gerade heimkommt, es könnte etwas passiert sein. Und ich merke, wow, das habe ich nicht mehr. Das ist so weit weg von mir. Gott hat seine Verheißung erfüllt und mir die Angst genommen. Mega. Noch ein letzter Punkt. Gott belohnt es, wenn wir mutig für Gerechtigkeit einstehen. Das sehen wir bei der Tamar, das sehen wir bei der Rahab, das sehen wir beim Juda und noch bei ganz vielen anderen Personen in der Bibel. Vielleicht erlebst du auch so eine schreiende Ungerechtigkeit. Oder vielleicht hast du sie mal erlebt. Vielleicht bist du als Kind von einem anderen Kind geplagt worden, ohne dass du etwas dafür kannst. Vielleicht hast du Eltern gehabt, die nicht gut waren für dich. Vielleicht hast du als Teenie etwas erlebt, wo du in einer schreienden Ungerechtigkeit gsi bist. Und vielleicht bist du auch jetzt gerade an deinem Arbeitsplatz, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in der Nachbarschaft, im Haus bist du so in einer schreienden Ungerechtigkeit drin. Und ich glaube, all die Punkte, die wir jetzt gehört haben, dass Gott zu seinen Versprechen steht, dass wir die nehmen dürfen, dass Gott unser Herz sieht, dass er barmherzig und gnädig ist, ich glaube, all das darfst du nehmen für dich, für diese schreiende Ungerechtigkeit. Auch, dass Gott sagt, ich bin dein Gott und es ist mir nicht egal, was gerade passiert in deinem Leben. Und ich will dir Recht verschaffen. Ich glaube, vielleicht gibt es aber auch etwas, einen Schritt, wo du wie wüsstest, wenn ich den würde gehen, dann komme ich weiter aus dieser schreienden Ungerechtigkeit raus. Oder einen Schritt weiter aus dieser schreienden Ungerechtigkeit raus. Vielleicht, wenn ich auf jemanden zugehe, und mir ihm meine Ungerechtigkeit, die ich drinnen bin, erzählen. Oder was auch immer. Und ich glaube, Gott will dir heute Morgen Mut machen. Gang diesen Schritt. Gang diesen Schritt, wo du eigentlich schon lange weißt. Aber vielleicht fühlt er sich falsch an, weil du jemanden würdest bloßstellen oder weil dir schon das Leben lang eingerichtet wurde, ist, das darf man nicht. Aber heute Morgen sagt Gott, gang diesen Schritt. Und vielleicht bist du auch da und eine Ungerechtigkeit von außen bewegt dein Herz. Das Nachbarskind oder der Arbeitskollege oder der Onkel oder was auch immer. Oder eine ganze Völkergruppe bewegt dein Herz. Und du siehst einen Schritt, wo du gehen kannst. Irgendetwas Kleines. Und ich glaube, Gott ermutigt dich heute, gang diesen Schritt.